Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und für Meinungen.
Fast. Zu Breitband. Aber diese Verwechslung gab es in den letzten Wochen häufiger. Was Breitband ist, hören Sie jetzt gerade hier. Was Breitbart ist, eine rechtspopulistische Seite aus den USA, die gerüchteweise bald auch in Deutschland starten will, das hören Sie auch heute hier. Die ist deswegen nämlich Thema bei uns in der Sendung hier bei Breitband.
Außerdem gibt es nach Tinder vielleicht die nächste Dating-Revolution, die im Gegensatz zu Tinder auf etwas ganz Analogem basiert, nämlich dem Geruch. Und wir beschäftigen uns heute nicht nur mit möglichen Beziehungsanfängen, sondern auch mit deren Ende und was dann manchmal infolgedessen durchs Netz schwirrt, nämlich verzweifelte SMS an den oder die Ex und eine künstlerische Idee, die dafür eine Lösung sucht.
Außerdem gibt es natürlich auch wieder neue Musik aus dem Netz. Die erste kommt von The Sandy Van und heißt Forecast.
Topic.
Postfaktisch. Bis vor kurzem war dieses Adjektiv komplett unbekannt. Jetzt ist es in aller Munde und beschreibt eine Art von Kommunikation und Meinungsbildung, die sich durch Gesellschaft, Politik und Journalismus zieht. Fakten sind nicht mehr die Grundlage eines Diskurses, sondern gefühlte Wahrheiten.
Dabei hatte sich gerade im Journalismus eine neue Form von Berichterstattung etabliert, die objektiver und faktennaher berichten will. Der Datenjournalismus, der große Datenmengen auswertet, sie in Informationsgrafiken aufbereitet und versucht, Interpretationen zu formulieren.
Kann Datenjournalismus also vielleicht dem Postfaktischen etwas entgegensetzen?
Oder ist er selber anfällig oder gar Werkzeug postfaktischer Weltsicht? Matthias Finger hat sich das Spannungsfeld angeschaut.
Ein Durchschnittskirgise muss 11 Tage arbeiten, um einen Asthma-Inhalator zu bezahlen. Die Familie des kambodschanischen Premierministers ist an 114 Firmen beteiligt. Und der populärste Song der 90er war Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Die Aufarbeitung der Datenberge unserer vernetzten Welt ermöglicht ungeahnte Einsichten.
Die Panama Papers, die Depeschen der US-Botschaften und die geheimen Steuermitteilungen aus der Schweiz zeigen, dass der Datenjournalismus weltweiten Einfluss hat. Auf Menschen und auf Institutionen.
schreibt der Datenjournalist Nicolas Kaiser-Briel in seinem Blog. Trotzdem ist er enttäuscht. In der Post-Truth-Ära werde kein Wert mehr auf die objektive Auswertung von Daten gelegt.
Die Wahrheit wird nicht nur für unwichtig angesehen. Sie wird klar den Gegnern, den anderen zugeschrieben. Sie ist ein unerwünschter Wert geworden.
Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen.
Bemerkt bereits die Kanzlerin. Dabei galten Fakten früher als heilig. Allein durch das emsige Sammeln und hübsche Darstellen von Daten kommen wir der Wahrheit näher. Irgendwie, glaubten wir. Doch diese Gewissheit bröckelt. Marco Maas ist ebenfalls Datenjournalist.
Es gibt kein Daten-Eldorado, wo ich reinsteche. Es kommen Daten raus und die Geschichten erfüllen sich quasi von selbst zu Infografiken. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, datenbasiert auch mehr von der Wahrheit, mehr Facetten darzustellen. Aber die Interpretation wird einem nie abgenommen werden.
Eben diese Erkenntnisse werden in postfaktischen Zeiten angezweifelt. Evidenzbasiert? Na und? Datenjournalisten haben die Wahrheit auch nicht gepachtet, wenn es denn eine gibt.
An den Datenjournalismus war ja schon immer diese Forderung gesetzt, dass wir Dinge rausfinden sollen und klar darstellen sollen, möglichst eindeutig. Dass das nicht geht, dieses Gefühl gab es so in der Datenjournalisten-Szene schon relativ lang.
Francis Fukuyama von der Uni Stanford macht den Zerfall von Institutionen für den postfaktischen Diskurs verantwortlich. Gewerkschaften, Kirchen und Parteien verlieren an Bedeutung. Gleichzeitig werden sie transparenter durch neue Technologien. Die machen Datenjournalismus zwar möglich, trotzdem lassen sie uns an den Rechercheergebnissen zweifeln, weil uns die Realität nicht gefällt.
For example,
nehmen wir zum Beispiel Schießereien mit der Polizei. Deren Häufigkeit und die Kriminalitätsrate überhaupt sind in den letzten 30 Jahren rapide gesunken. Aber seit es Bodycams und Smartphones gibt, wird vieles sichtbarer, weil Bürger alles filmen können. Das hat zur Erosion des Vertrauens in öffentliche Institutionen geführt.
Falsch ausgelegt und gelogen wurde schon immer. Glaube keiner Statistik, also Daten, die du nicht selbst gefälscht hast, lautet ein alter Spruch. Dumpfes Gepöbel steht nun aber als gleichberechtigte Meinung neben wissenschaftlichen Arbeiten. Das Geschwafel von der Lügenpresse erreicht auch die früher als objektiv angesehenen Datenjournalisten.
Die Werkzeuge des Datenjournalismus können auch Unwahrheiten verbreiten. Daten sind keine Fakten. Sie sind gegebene Elemente, aus welchen Fakten gewonnen werden.
Schreibt Nicolas Kaiser-Briel. Er glaubt, Datenjournalismus kann auch missbraucht werden.
Manche erhärten ihre Daten mit Lügen, um glaubwürdig zu sein.
Bei komplexen Themen stößt Datenjournalismus an seine Grenzen. Für die Zukunft schlägt Marco Maas Vereinbarungen vor zwischen Recherchierenden und Konsumenten.
Wollen wir das Forschungsgutachten von A oder B oder C nehmen und können wir uns darauf einigen, dass folgende Annahmen so und so sind? Wenn die Annahmen von allen Parteien akzeptiert werden, dann kann Datenjournalismus helfen, Dinge zu visualisieren, deutlich zu machen und so.
Die Hauptursache dieser Lügenepidemie liegt bei den Wissenschaftlern und nicht bei den Journalisten. Die Wissenschaft bricht zusammen unter politischer Einflussnahme, Unterfinanzierung und Korruption.
Für Nicolas Kaiser-Briel ist die akademische Welt kein Hort der Wahrheit mehr. Für jede absurde These gibt sich irgendein Wissenschaftler her. Sie haben den Weg in die Post-Truth-Ära geebnet. In dieser führt Datenjournalismus eine Nischenexistenz. Es mangelt an fähigem Nachwuchs. Zudem gibt es wenige Redaktionen, die Datenströme effizient auswerten können. Warum? Die Wahrheit ist eben nicht mehr gefragt.
Aber warum ist das so? Woher kommt die Lust, lieber an emotionsgesteuerte Gedankenkonstrukte zu glauben, die ja oft implizieren, die Gesellschaft sei am Rande des Abgrunds, der Untergang stünde unmittelbar bevor und die einzige Lösung aller Probleme sei eine Führung von starker Hand?
Darüber haben wir mit Professor Konrad Paul Liesmann gesprochen. Er forscht und lehrt an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität Wien, dort am Lehrstuhl für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik und als Leiter des Forschungsbereiches Philosophie und Öffentlichkeit.
Und als erstes wollten wir wissen, warum sich Menschen von Daten und Fakten so wenig beeinflussen lassen.
Wenn wir jetzt von dieser postfaktischen Politik oder von einem postfaktischen Zeitalter sprechen, dann könnte man natürlich auch die These vertreten, dass wir, damit meine ich jetzt in den Medien, im Bildungssystem, an den Schulen, in den Universitäten, dieses postfaktische Zeitalter in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja wirklich vorbereitet haben. Und zwar in dem Sinne, dass wir eben immer mehr Wert darauf gelegt haben, Fakten sind an sich nicht so wichtig, du musst dir deine eigene Meinung bilden. Wie steht es um deine Emotionen? Wie steht es um deine Empfindsamkeiten? Das ist doch wesentlich wichtiger als Objektivität. Und jetzt wächst uns das ein bisschen über den Kopf. Um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, es ist einerseits wichtig, dass Menschen selbstständig denken, dass sie sich ihr eigenes Urteil bilden, dass sie auch den Mut bekommen, Quellen selbstständig zu hinterfragen, Nachrichten zu hinterfragen, Weltbilder zu hinterfragen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, wird das Ganze bedenklich, und das ist schon seit längerer Zeit bedenklich, wenn die Meinung sozusagen die Objektivität ersetzt, wenn Fakten hinweggewischt werden können mit dem Satz, aber ich denke halt anders oder ich fühle anders, wenn sozusagen die Subjektivität absoluten Vorrang bekommt gegenüber jede Form von verbindlicher, objektiver Einsicht.
Kann man das eigentlich aus einer, ich sag mal in Anführung, gegnerischen Position aufbrechen, so ein Gefühl, oder hat man da gar keine Chance?
Naja, es war immer so ein Prinzip des Denkens und der Aufklärung, dass eine der großen Möglichkeiten des Menschen darin besteht, sich in andere hineinversetzen zu können. Ja? Und ich denke, das ist etwas, was ganz wesentlich ist, sich mal reinversetzen zu können in das Weltbild, in das Denken, in die Denk- und Fühlweise eines anderen und aus diesem inneren Bezug her dann vielleicht auch Möglichkeiten zu sehen, kritische Argumente zu entwickeln oder kritische Strategien zu entwickeln, die dann jemand vielleicht von einem Irrtum, einem Fehler, einer falschen Meinung, einem Unsinn auch wieder wegbringen kann.
Sie sagten, wenn ich das richtig verstanden habe, die Wissenschaft hat sich in letzter Zeit zu sehr auf Fakten konzentriert. Hat sie sich damit selbst entwertet auch?
Die Wissenschaft hat sich nicht zu sehr auf Fakten konzentriert, ganz im Gegenteil. Ich habe sozusagen seit langem die Beobachtung gemacht, dass Fakten entwertet werden oder entwertet worden sind, zumindest in bestimmten Teilen der Wissenschaft, in der Pädagogik zum Beispiel, in der Didaktik. Ja. Wir haben auch in bestimmten Wissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in den Humanwissenschaften, es ja prinzipiell nicht so sehr mit Fakten zu tun, sondern immer schon mit Interpretationen, mit Deutungen, mit dem Versuch, etwas verstehend nachzuvollziehen. Und sogar in den Naturwissenschaften war ja sehr, sehr lange, die letzten Jahrzehnte, eine Strömung ziemlich in der Mode, die sich Konstruktivismus nannte, die davon ausging, dass all unser Wissen von der Welt konstruiert ist und bestenfalls dekonstruiert werden kann, aber dass es keinen wirklichen objektiven Zugang zur Wirklichkeit gibt. Erst in allerletzter Zeit, in den letzten Jahren, tauchen etwa in der Philosophie Strömungen wieder auf, die sich dann neuer Realismus nennen, die davon ausgehen, doch wir haben eine Möglichkeit, die Wirklichkeit, wenn wir uns anstrengen, angemessen zu erfassen und ein einigermaßen korrektes Bild von der Wirklichkeit zu gewinnen mit wissenschaftlichen Methoden. Aber das ist etwas, was tatsächlich ein Trend oder eine Trendwende der letzten Jahre ist.
Heißt das, die Wissenschaft muss auch neue oder überhaupt Narrative entwickeln, um diese Skepsis ihr gegenüber und auch die Zugeneigtheit zur Verschwörungstheorie aufzubrechen?
Das ist natürlich eine sehr ambivalente Geschichte. Einerseits gibt es keine Wissenschaft ohne Narration. Wissenschaft ist immer erzählend, nicht nur dort, wo es auf der Hand liegt, etwa bei der Geschichtswissenschaft. Geschichtswissenschaft bedeutet zu erzählen, wie ich glaube, dass etwas war. Wenn ich ein Beispiel gebe, ja, wenn ich Einsichten gewinnen will, etwa in die Lebenssituation eines Menschen in einer Krise, auf der Flucht, in der Situation eines Bürgerkriegs, und ich nehme ein Fallbeispiel her, erzähle die Geschichte des Lebens eines Menschen, dann ist das natürlich eine Erzählung, die auf der einen Seite reale Grundlagen hat und auf der anderen Seite natürlich als Erzählung sehr viele narrative, um nicht zu sagen fiktionale Elemente hat. Aber auch die Naturwissenschaften erzählen zum Beispiel von der Geschichte der Entstehung des Universums. Wie entstand Leben? Wie entstehen die Lebewesen? Die ganze Evolutionstheorie ist eigentlich eine große Erzählung. Aber diese Erzählungen müssen immer sich orientieren an beobachtbaren, nachprüfbaren, plausiblen, argumentierbaren Fakten, Einsichten, Untersuchungen, Experimenten. Das unterscheidet sozusagen diese wissenschaftlichen Erzählungen von den poetischen Erzählungen, in denen ja alles erfunden werden darf. Gerade die Verschwörungstheorien, so könnte man sagen, sind eigentlich eine Bestätigung dafür, dass die Menschen die Wahrheit wollen, aber sie wollen sozusagen ihre Wahrheit. Sie wollen sozusagen das für wahr halten, was in ihr Weltbild dann genau hineinpasst. Das heißt also, einerseits gehen die Verschwörungstheoretiker rational vor, denn Widersprüche in einer Theorie aufzudecken und nach neuen Erklärungen zu suchen, ist die Methode der Wissenschaft. Auf der anderen Seite gehen sie irrational vor, weil sie die Möglichkeit, die ihnen angeboten wird, diese Widersprüche aufzuklären, dann auch dann nicht zur Kenntnis nehmen, wenn man ziemlich eindeutig nachweisen kann, wie die Dinge tatsächlich gelaufen sind. Deshalb, wenn ich das noch hinzufügen darf, deshalb bin ich ein bisschen skeptisch der These gegenüber, dass die Menschen der Wahrheit überdrüssig geworden seien. Ich glaube, der Mensch ist prinzipiell ein Wesen, das zwei, bis zu einem gewissen Grad auch gegensätzliche Bedürfnisse hat. Einerseits ist es große Bedürfnis nach Wahrheit. Unsere ganze Neugier lebt davon, dass wir herausfinden wollen, und zwar nicht nur die wissenschaftliche Neugier, auch die Neugier im Alltag, dass wir herausfinden wollen, wie etwas wirklich funktioniert, was die tatsächlichen Ursachen von Phänomenen, von Ereignissen, von Konflikten etc. sind. Und auf der anderen Seite sind wir halt das Wesen, das diese seltene und seltsame Begabung hat, Fiktionen zu entwerfen. Wir sind einfach das Wesen, das lügen kann. Und man muss schon zugestehen, dass Menschen auch Lust an der Täuschung, an der Lüge, an der Verzerrung, an der Fiktion, an der Übertreibung haben.
Die menschliche Lust an der Lüge macht es schwierig, gegen gefühlte Wahrheiten vorzugehen. Der Philosoph Professor Konrad Paul Liesmann von der Universität Wien war das.
Gleich sprechen wir über ein ganz konkretes Angebot, das sich genau diese Eigenschaften zunutze macht, das reaktionär-populistische Angebot Breitbart. Vorher Musik aus dem Netz, Sunrise Laughing von Hope and Social.
All that I know is I'm living and breathing.
Sunrise Laughing von Hope and Social hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie schwer es faktenbasierte und ausgewogene Berichterstattung gegenüber emotionalisierten, halbwahren, reißerischen Nachrichten haben, postfaktisch eben.
In den USA ist einer der Hauptantreiber solcher postfaktischer, hetzerischer Rede das Portal Breitbart. Das Weltbild, das hier bedient wird, ist reaktionär und ultrarechts. Trump ist gut, die Medien sind böse, Muslime sind gefährlich, weiße Männer, die Krone der Schöpfung.
Die Vermutung liegt nahe, in Deutschland stünde so eine Seite wahrscheinlich der AfD nahe, würde wahrscheinlich ausländerfeindliche Ressentiments schüren und wer weiß, vielleicht ist es ja bald soweit.
Denn es gibt immer wieder Gerüchte und Andeutungen, dass Breitband auch einen deutschen Breitbart, auch einen deutschen Ableger, sorry für den Versprecher, es liegt so nah, wir haben es ja eingangs in der Sendung schon erwähnt.
Es ist auf Twitter auch häufig passiert. Ja. Breitbart.
Also, dass Breitbart auch einen deutschen Ableger aufmachen will, während den Anfängen, meint der Verleger Christoph Kappes deshalb, der nun ein Gegenangebot auflegen will.
Wir haben vor der Sendung mit ihm über Breitbart gesprochen. Auf den ersten Blick auf die Seite könnte man ja auch sagen, das ist so boulevardesk mit erzkonservativem Einschlag, aber harmlos.
Aber die Seite ist viel gefährlicher, sagt Christoph Kappes. Wir wollten zunächst von ihm wissen, woran er den Unterschied festmacht.
Naja, das ist auf der einen Seite die Ebene, welches Ziel diese Publikation hat oder dieses Massenmedium hat. Andrew Breitbart hat mal vor einigen Jahren schon gesagt, sein Ziel sei die Zerstörung der Massenmedien. Also es ist eigentlich ein Anti-Medium, das sich gegen das sogenannte Establishment richtet. Und das hat natürlich eine ganz klar politische Agenda, die, glaube ich, noch deutlicher ist als bei klassischen Medien. Natürlich haben auch Tageszeitungen eine politische Sphäre, die sie bedienen und auch vielleicht eine grundlegende, vielleicht nicht so scharfe Ausrichtung, aber das hier ist schon ganz klar mit dem Ziel der Beeinflussung der politischen Meinung und schließt auch das jeweils andere aus. Nicht? Also auf Breitbart wird sich nichts Pluralistisches finden und ich kann mir auch kaum vorstellen, wenn das mal nach Deutschland kommt, dass wir dort Politiker im O-Ton hören, die nicht irgendwie, wie soll ich sagen, anderweitig kommentiert werden.
Es wurde schon ganz kurz erwähnt, die Zerstörung der klassischen Medien ist ein Ziel. Wie genau soll die denn aussehen? Dass sie abgeschafft werden, dass wir dann sozusagen nur noch eine Vox Breitbart haben?
Sicherlich geht es darum, die Meinungsführerschaft zu erringen im doppelten Sinne. Und man sieht, glaube ich, auch an der Vernetzung eben mit Trump in den USA, also in beide Richtungen zwischen Politik und den entsprechenden Medienakteuren, aber auch in den Abgrenzungen, dass das ein besonderes Spiel ist. Also während es in Deutschland eigentlich eine relativ klare Sphärentrennung gibt zwischen den Beteiligten der Massenmedien und der Politik, die also zumindest nach außen die Regeln einhalten, haben wir ja in den USA inzwischen Verhältnisse. Das hat mich auch wach gemacht, dass sich ein Trump bei Medienjournalisten bedankt für ihre Mithilfe bei der Wahl und andere in der Presseöffentlichkeit entsprechend abklatscht. Und diese Verbindung zwischen Politik und Medien, die halte ich für sehr gefährlich, weil Massenmedien eben eigentlich eine andere Funktion haben aus meiner Sicht als Reflexion der politischen Ebene.
Und genau die leistet, sagen Sie, Breitbart nicht. Wenn man sich die Artikel anguckt oder zumindest die Schlagzeilen, das klingt ja aber immer so, als würde das auf Fakten basieren. Dahinter steckt aber, sagen Sie, Ideologie. Wie kann man das als Leser erkennen, diese Trennung? Also kann man als normaler Breitbart-Leser, ohne sich mit den Hintergründen zu beschäftigen, erkennen, okay, hier wird jetzt gerade eine Meinung aufgetischt und das ist tatsächlich ein Fakt?
Da gibt es verschiedene Ebenen. Also meine Bauchmeinung ist, dass das sehr schwer zu erkennen ist. Für viele Menschen ist das schwer zu erkennen. Und man kann sogar ganz theoretisch sagen, dass die Feststellung von Fakten ja ohnehin ein schwieriges Unterfangen ist. Da grübelt man in einer der drei Disziplinen der Philosophie seit über 2000 Jahren drüber nach. Also wie man quasi Wahrheit erkennt, ob es sie gibt und wie man sie als, ich sag mal, zwischen Menschen sozusagen als verstanden betrachtet. Ja, also da gibt es ganze philosophische Schulen drüber. Ich glaube, dass die aktuelle Diskussion über Fact-Checking und Faktenverdrehung und Fake News die Sache nicht so richtig einfängt. Also Breitbart macht das zum Teil, aber Breitbart gehört dazu mehreren Dutzend solchen Publikationen, die das in dieser Blase um Fox News herum eben auch tun. Es ist auch in anderen Bereichen ja nicht unüblich, Fake News zu machen. Es gibt wirtschaftlich getriebene Fake News-Geschichten, wo Leute einfach nur Geld verdienen wollen. Ich glaube, es geht eher um eine systematische Entstellung von Sachverhalten, um eine nicht vollständige Berichterstattung. Also Klammer auf, da müssen wir jetzt leider eine philosophische Fußnote, Klammer zu, vermeiden, weil vollständige Berichterstattung gibt es nicht. Und das Ganze eben mit dem Ziel, ein einheitliches Weltbild bei den Lesern zu erzeugen. Ich sehe das bei rechtsextremen Gruppen auf Facebook, die ich zum Teil verfolge. Dort wird eben immer ein bestimmtes Schema wiederholt, was zum Beispiel Kriminalität und Ausländer angeht.
Wir haben jetzt hier eine Medienseite, die sehr groß ist, die ideologisch gefärbt ist, die sich mit Politik gemein macht und die nach Deutschland kommt. Warum das im aktuellen Klima gefährlich ist, kann man dann leicht sich erschließen. Sie wollen jetzt selber, es gibt einen Projektaufruf, Schmalbart, ist noch nicht ganz klar, was das werden soll, vielleicht ein Watchbox, vielleicht irgendwie eine andere Art von Unternehmung, die Breitbart anguckt und vielleicht versucht aufzudecken, was da passiert und richtig zu stellen. Jetzt haben wir im vorherigen Interview in der Sendung gerade gehört, Konrad Paul Liesmann, der gesagt hat, das Unangenehme an Verschwörungstheorien ist, dass die Leute, die rezipieren, ja eigentlich gar nicht daran interessiert sind, die zu falsifizieren, sondern die wollen einfach nur die gefühlte Wahrheit hören, die ihnen passt. Was kann denn so ein Projekt wie Schmalbart da überhaupt ausrichten?
Also diesen Effekt gibt es ja nicht nur bei Verschwörungstheorien. Wir haben bestimmte Bereiche von, ich sag mal, Ideologien, wo man sich tatsächlich auch ganz bewusst schützt gegen Kritik. Da gibt es Mechanismen, die in ganz anderen Bereichen außerhalb von Verschwörungstheorien völlig üblich sind, dass man die Personen entsprechend, die Kritiker entsprechend in ihrer Reputation angreift beispielsweise oder in ihrem Erkenntnisvermögen. Was wir tun können, hängt von den Zielgruppen ab. Ich denke, es gibt zum einen diejenigen, die noch unentschlossen sind. Ich meine, Breitbart gibt es ja auch noch gar nicht, das muss ja erstmal kommen, den man vielleicht rechtzeitig klar machen kann, dass dieses Medium eine besondere Art hat, die sich von anderen unterscheidet. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Kraft des Argumentes trotz aller Kritik an der Aufklärung, die auch immer wieder geübt wird, ich nicht aufgeben würde. Also es geht auch um eine Versachlichung von Diskussionen. Mir geht es um, als jemand, der sehr online engagiert ist, auch darum, dass andere Material an die Hand bekommen, damit sie sachlich, aber gut und treffend argumentieren können. Da gibt es zurzeit keine Stelle, wo man sagen kann, wenn ich die oder jene Frage erkennen will, wo soll ich gucken? Und es geht auch darum, einen, ich sag mal, Kommunikationspunkt zu entwickeln, der wiederum als Plattform für andere dient. Nicht? Also wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die das machen. Es gibt schon Hoax Map und es gibt in Österreich was. Es gibt verschiedene Leute, die Verschwörungstheorien und begleiten und Fact-Checking machen, wenn auch nicht in großem Umfang. Und wir sehen uns da nicht als Konkurrenzangebot, sondern jemand, der das eher noch unterstützt und da auch vermittelt.
Christoph Kappes darüber, warum die Seite Breitbart gefährlich ist und weshalb publizistische Gegenwehr auch dann sinnvoll ist, wenn man nicht alle erreicht. Weiterführende Links und Informationen zu Breitbart auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
I think I've reached the end of my Jeffrey adolescence. I think I've stretched its essence past its end. I think I'm learning lessons how recordings lose their presence when you overstate the message in the trend. I've reached the end. I've reached the end of my Jeffrey adolescence. I think I've stretched its essence past its end. I think it's academic to try and analyze polemics about issues that I cannot comprehend.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Guten Tag.
Seit gestern Abend ist ein Portal online, das unser Recht auf Information stärken soll. Transparenzklagen.de. Was hat es damit auf sich?
Ja, vielleicht vorneweg. Wir alle haben das Recht, von öffentlichen Stellen Auskunft über ihre Arbeit zu verlangen und amtliche Akten einzusehen. Zum Beispiel Gutachten über Schadstoffbelastungen oder Kosten für Bauprojekte. So soll durch die Informationsfreiheitsgesetze für mehr Transparenz gesorgt und Korruption vorgebeugt werden. Das funktioniert aber nicht immer. Es gibt Ausnahmeregelungen, auf die sich Behörden dann auch gerne mal berufen. Dann bleibt einem nur noch die Möglichkeit, das Recht auf Information einzuklagen. Das ist aber mit Aufwand verbunden und kostet um die 1.500 Euro. Da setzt transparenzklagen.de an. Das Portal will über sogenannte Transparenzpatenschaften ausgewählte Klagen finanzieren und sich um kompetente Anwälte kümmern. Hinter dem Projekt stecken die Open Knowledge Foundation und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deren Vorstand Volker Tripp erklärt die Idee so.
Uns geht es insgesamt darum, die Informationsfreiheit in Deutschland voranzubringen. Das heißt, wir suchen also insbesondere Klagen aus, bei denen es vielleicht noch um ungeklärte Rechtsfragen geht, wo es um die Reichweite von Ausnahmetatbeständen geht. Und genau das sollen dann diese Klagen klären. Wie weit geht eigentlich die Informationsfreiheit in Deutschland?
Dafür steht laut Volker Tripp ein Budget im mittleren fünfstelligen Bereich zur Verfügung. Im ganzen Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de beschreibt er ausführlicher, nach welchen Kriterien Transparenzpatenschaften vergeben werden sollen.
Und um unser aller Recht geht es auch in einer nächsten Meldung, nämlich um die Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union. Die wurde von prominenten Politikern und Wissenschaftlern erstmal als Vorschlag formuliert und in dieser Woche veröffentlicht. Was steht denn drin?
Die Charta, die besteht aus 23 Artikeln. Überschriften lauten unter anderem Transparenz, Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit sowie Profiling. Es geht also um den Schutz unserer Privatsphäre, den freien Zugang zu Informationen, aber auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Da heißt es zum Beispiel in Artikel 8, ethisch-normative Entscheidungen können nur von Menschen getroffen werden. Die Initiatorinnen und Initiatoren wollen mit ihrer Charta eine Diskussion anstoßen und hoffen, dass sich das Europäische Parlament damit auseinandersetzt. Zu ihnen gehört die Publizistin Yvonne Hofstetter. Sie sieht unser Grundrecht in Gefahr, wie sie hier im Deutschlandradio Kultur erklärt hat.
Ja, es herrscht immer noch eine große Naivität vor und vor allem höre ich auch oft den Satz, das ist doch meine Privatsache, ob ich meine Freiheitsrechte abgebe an die Technologie- und Internetgiganten. Nein, das ist es nicht. In diesem Fall ist der Staat aufgefordert, der Gesetzgeber aufgefordert, die Bürger vor sich selbst zu schützen, denn der Staat hat einen objektiven Auftrag, die Grundrechte, die Freiheitsrechte zu schützen.
Die Charta stößt aber auch auf viel Kritik. Sie sei schlecht durchdacht und widersprüchlich, findet zum Beispiel der Internetaktivist Jürgen Geuter in seinem Blog. Er wundert sich unter anderem, dass ein Eingreifen bei Hate Speech gefordert, aber auch auf Meinungsfreiheit und Pluralität gepocht wird. Das Dokument sei nicht mehr als, Zitat, eine lose Stoffsammlung von Ideen, die noch sehr ins Rohe gedacht skizziert wurden.
Wie man sich ganz praktisch mit Hass aus dem Netz auseinandersetzen kann, das zeigt unser Breitband-Meme der Woche. Darin geht es um die Reaktion eines Spiegeljournalisten auf die Tirade eines Lesers, die er in dieser Woche auf Facebook öffentlich gemacht hat. Worum geht's genau, Tim?
Ja, ein gewisser Karl-Heinz hatte den Journalisten wüst beschimpft. Dieser Journalist heißt Hasnain Kasim. Und dieser Karl-Heinz, der hat, ich möchte hier nur aus dem Ende seiner Nachricht zitieren, Folgendes geschrieben: Komm, du Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist. Diese Aufforderung nahm Hasnain Kasim in seiner Antwort sehr ernst. Er schrieb zurück, dass er sich über die Einladung freue und gerne darauf zurückkäme. Zitat: Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, Großeltern, Eltern, Geschwister, 3 Ehefrauen, 8 Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag vorbeischauen und mit ihnen Advent feiern. Außerdem erkundigte er sich nach Parkplätzen für die Busse der Großfamilie und kündigte zudem 3 Ziegen an, die im Garten des Schreibers geschächtet werden sollten. Karl-Heinz wurde dann ob der Aussicht auf die Zusammenkunft anscheinend dann doch ein wenig mulmig zumute. Vorsichtshalber teilte er dem Journalisten in einer weiteren Nachricht mit Ausrufezeichen mit, dass er am Sonntag leider gar nicht zu Hause sei. Dann gingen noch ein paar Mails hin und her. Am Ende entschuldigte sich Karl-Heinz sogar für seine wüsten Zeilen. Allerdings blieb Hasnain Kasim hart. Er beendete den Mailverkehr mit der Ankündigung: Karl-Heinz, wir kommen, egal ob du willst oder nicht. Vielleicht ist tatsächlich Humor doch die stärkste Waffe gegen Hass. Zumindest macht er ihn ein wenig erträglicher, finde ich, an der Stelle.
In der Tat, und vielen Dank, dass du uns auch das mitgebracht hast, Tim Wiese mit den Medien und Meinungen. Und alle Links dazu gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
The Villain aus Finnland mischt Jazz-Sounds und Beats zu einer hübschen Instrumental-Hip-Hop-Melange. Der Track Savage zitiert dabei noch von fern Klänge aus Spaghetti-Western.
Besprechung.
Noch nie zuvor haben Millionen Menschen sich ständig und jederzeit erreichen können, dank digitaler Medien. Und das nutzen sie gnadenlos aus. Allerdings immer weniger über das direkte Miteinandersprechen, zum Beispiel auch per Mobiltelefon. Die bevorzugte Art der Kommunikation ist das Schreiben. Denkt man an den unerwarteten Erfolg der SMS, der sich heute in Chats und Messenger-Diensten fortsetzt. Wir texten uns und unsere Mitmenschen zu, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Senden, senden, senden.
Genau, und dann gibt es immer wieder diesen Moment, an dem man später gern genau das nicht getan hätte, indem man bereut, diese Nachricht wirklich abgeschickt zu haben. Zum Beispiel, weil man betrunken war oder weil man sauer war oder die Emotionen mit einem durchgegangen sind oder weil man einfach in Eile war. Davon und von einer künstlerischen Lösung dieses Problems erzählt uns Jochen Dreier.
Zur Morgenroutine gehört der Blick auf das Smartphone mittlerweile genauso wie das Zähneputzen. Welche private Nachricht ist eingetrudelt? Welche Neuigkeit wurde gerade für eine Eilmeldung gehalten? Einmal die Timeline runterscrollen, Ladegerät abstöpseln und los in den Tag. Und dann gibt es diese Tage, bei denen die Augen sich verklebt öffnen, diese altbekannte Schwere hinter der Stirn liegt, der Mund schal und der Blick auf das Smartphone eine unangenehme Nachlese der nächtlichen angetrunkenen Emotionen ist. Ja, die Nachricht hat man wirklich abgeschickt. Kein Zurück. Menschen schrieben wohl schon immer Briefe, die sie von vornherein niemals abschicken wollten. Einfach, um Gedanken auszudrücken, zu verarbeiten, irgendwie das letzte Wort zu haben. Doch ein Brief ist langsam. Ihn nicht abzuschicken ist heutzutage einfacher, als daran zu denken, noch den Weg am Briefkasten vorbeizumachen, wenn mal wirklich etwas zur Post muss. Ganz im Gegensatz zu SMS und zu Messengern. Ungezählte Mal am Tag drücken wir Senden, schicken halbgare Nachrichten, bei denen die Worterkennung mehr Macht über Rechtschreibung und Orthographie hat, als unsere Finger, die in Gedanken schon beim nächsten Chat sind. Und so kommt es eben auch zu Nachrichten, die man später bereut.
Ich hatte angefangen, mir selbst Nachrichten zu schicken. Dinge, die ich einfach keinem anderen sagen konnte. Eine Weile hat das geholfen. Monatelang habe ich keinem davon erzählt. Aber als ich es dann erzählt habe, da wurde es mir schlagartig klar. Es muss doch einfach immer einen Ort geben, wohin man Nachrichten sendet. Aber wie wäre es mit irgendwas zwischen, ich weiß, ich sollte diese Nachricht nicht abschicken, aber tue es und gar nicht abschicken? Eine dritte Möglichkeit.
Henny Ahern ist eine Künstlerin aus New York. Sie hat aus dem Dilemma ein Kunstprojekt gemacht. When I think about you, I text myself. Wenn ich an dich denke, schreibe ich mir selbst. Es ist eine Nummer, an die jeder einfach die Nachrichten schicken kann, die man einfach loswerden muss, aber besser nicht oder noch nicht an eine bestimmte Person abschickt. Der Clou: Die Nachrichten kommen zurück zu einem selbst, aber erst mit einem Abstand von 90 Tagen.
Warum sollte es besser sein, ins Nirgendwo zu texten, anstatt einem Menschen zu schreiben? Macht das nicht die Kommunikation kaputt? Ich sehe das eher als eine Chance, die Kommunikation zu verfeinern. Es geht nicht darum, niemals seinem Ex zu schreiben, weil Kommunikation ist wichtig. Aber die Werkzeuge, die wir haben, sind auf Impulsivität ausgelegt. Es kann nicht schaden, mal senden gedrückt zu haben, bevor man es wirklich sendet. So fühlt es sich also an, wäre es verschickt worden. Es ist wie ein Entwurf, den man sich später nochmal anschaut.
Und wenn dieser Entwurf nach 90 Tagen wieder als Nachricht in der Hosentasche vibriert, dann befindet man sich in einer ganz anderen Situation, würde das Gleiche vielleicht nicht wieder schreiben. Es ist ein Gruß aus der Vergangenheit. Aber natürlich ist das hier ein Kunstprojekt. Es geht nicht darum, das Problem der nächtlichen Texte an Ex-Partner zu lösen. Es geht um uns und die Art, wie wir die impulsiven Werkzeuge nutzen, die uns ohne Vorwarnung und Übungszeit in die Hände gelegt wurden. Plötzlich sind da die Smartphones und darauf die Messenger und SMS und wir schreiben und schreiben und schreiben und lesen und schreiben.
Der Soziologe Marshall McLuhan hat mal gesagt, dass die Geräte, die wir nutzen, immer ein Teil unseres Körpers werden. Früher war das ein Stift, jetzt sind es wirklich die Smartphones. Wir werden Cyborgs. Wenn ein Gerät Teil unseres Körpers wird, mit dem wir von überall jeden erreichen können, dann entsteht eine ständige Atmosphäre von Kommunikation und Emotion, selbst wenn das nur leise im Hintergrund rauscht.
Smartphones sind eben vor allem eins, Sende- und Empfangsgeräte. Eine Nachricht auf dem Telefon möchte halt irgendwie raus aus dem Gerät. Es ist ja kein Speicherort, sondern ein Instrument für den Übergang. Und genau das tun wir. Wir sind ein Gewebe geworden, das sich im Dauerfeuer Meldungen zuschickt. Wie elektrische Impulse eines Neuronennetzwerks, wie ein gemeinsames großes Gehirn.
Fliegen jetzt gleich ab.
Ich komme 5 Minuten später.
Bringst du noch Milch mit?
Boarding geht los.
Ich komme 10 Minuten später.
Bin gerade gelandet.
The fact of the quality of the communication. So with this.
Vor allem auch die Qualität der Kommunikation interessiert mich. Wenn du an meinen Dienst einfach nur bla 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 Bullshit schickst, dann kommt das in 3 Monaten zu dir zurück. Es lohnt sich, seine eigenen Texte in 90 Tagen nochmal anzuschauen und zu denken, war das jetzt Verschwendung von Zeit und Aufmerksamkeit oder hatte ich wirklich etwas zu sagen?
Waste of my time and attention.
Das Projekt When I Think About You, I Text Myself kann die Probleme, die durch den neuartigen Messenger-Menschen entstehen, nicht lösen. Aber es zeigt auf, wie wenig wir uns damit beschäftigen. Henny Ahern bietet eine Nummer für ein SMS-Selbstgespräch. Das ist ein wenig Therapie, ein wenig Spielplatz und etwas mehr Kontemplation mit sich selbst. Im ruhelosen Strom aus Nachrichten tut es uns allen mal ganz gut.
Und damit kommen wir zum investigativen Part dieser Sendung, Markus. Nummer für ein SMS-Gespräch, wäre das was für dich?
Also im Prinzip finde ich die tatsächlich gut, weil ich gerade in hitzigen Diskussionen manchmal finde, dass da ein bisschen Überlegungen vielleicht noch notwendig würde. Aber 90 Tage sind mir zu lang. Also so, ich glaube 3 Stunden ist so eine gute Zeit, aber 90 Tage wären mir echt zu lang. Was ich mich allerdings bei dir frage ist, du bist immer so total überlegt und wohlformuliert. Hast du schon mal eine SMS geschrieben, die du bereut hast? Und wenn ja, welche war es?
Ich kann sie nicht nennen, aber ich weiß, dass niemand meinen Humor versteht. Du erinnerst dich, kürzlich erst habe ich an dich eine verschickt und ich hatte das Gefühl, du verstehst meinen Humor nicht. Und darum versuche ich mich echt zu kontrollieren und zu disziplinieren. Hattest du schon mal eine richtig schlimme, die du bereut hast?
Nee, also nur so eine, würde sagen, wo man in der Diskussion so einen schärferen Ton anschlägt, dann hinterher denkt, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen.
Genau, und es ist auch wirklich so, wenn man ja nicht hört. Also man hört ja nicht, was man sagt. Ja. Man liest es nur und dann kommt es manchmal eben total doof rüber.
Genau. Okay. Vielleicht doch eine SMS an sich selbst schreiben, damit ihr zurückkriegen. Oder ein bisschen Musik hören.
Genau.
Zum Beispiel vom italienischen Label Tangram Square.
Genau, das hat zwar überhaupt erst 2 Veröffentlichungen herausgebracht, dafür aber gleich das schöne Album Lotus Flower von I Am Your Friend aus Turin mit lässigen Beats und Pop-Appeal wie in Never Let Me Go, das wir jetzt hier hören.
Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him high. But I'll be a daydream, I'll be your favorite thing. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise.
Markus, nächste schwierige Frage. Welches ist der wichtigste Sinn?
Also mag von Radiomenschen komisch hören, aber ich glaube, Sehen ist mir wirklich sehr, 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 sehr wichtig.
Und es gibt nämlich Menschen, also ich finde Sehen auch wichtig, hören, ich finde eigentlich alle wichtig, aber es gibt, darum frage ich dich, nämlich Menschen, die behaupten, der Geruchssinn wird zu sehr gering geschätzt.
Kann ich nachvollziehen. Der wird ja nicht sozusagen, der wird ja nicht so sehr darauf Acht gegeben, eigentlich im alltäglichen Leben.
Also ich würde das nämlich für mich selbst überhaupt gar nicht sagen, aus drei Gründen. Erstens, Indien, warst du schon mal in Indien? Mhm. Verbindet man mit einem Geruch, muss man riechen und dann fühlt man es auch. Zweitens Kindheit, das hast du aber schon das Gefühl, dass du, oder die Erfahrung, dass du was riechst, Kassler, und dann denkst du sofort genau an deine Kindheit. Und drittens, mindestens genauso wichtig, Partnerwahl. Dass man bei der Partnerwahl nämlich nicht wirklich eine Chance hat, liegt daran, dass wir vom Geruchssinn dominiert werden.
Das könnte man ja auch ausnutzen. Das Berliner Smell Lab, nämlich eine Gruppe von olfaktorischen Künstlern, wie sie sich selber nennen, findet, dass unsere Nasen nicht genug geschult sind und wollen das ändern. In ihren Workshops zeigen sie dann, wie man eine Dating-App mal ganz anders gestalten könnte. So eine Art Riech-Tinder. Anja Krieger hat mal, Achtung, reingeschnuppert.
Wer mit seiner Nase auf Partnersuche gehen will, muss erstmal richtig schwitzen. Rund um Sheraz Khan, der für das Smell Lab die Aerobic Session leitet, hüpfen 2 Dutzend Leute wild auf und ab. In 10 Minuten wird ordentlich Dampf gemacht, Beine hoch, Liegestütze, und langsam breitet sich ein süßlicher Duft im Raum aus. Okay, is everyone getting sweaty? Yes. Schwitzt ihr alle? Fragt Sheraz Khan. Ja, ja, rufen die Teilnehmer. Künstlerin Clara Rawat verteilt kleine Plastiktüten mit Textilpads. Der flüchtige Geruch soll konserviert werden, zumindest für die nächste Stunde. Die Teilnehmer des Riechlabors reiben sich den Schweiß mit dem Fließtuch aus den Achseln und versiegeln die Proben in den kleinen Tüten. Jede Tüte kriegt eine Nummer. Kurze Zeit später haben die Künstler vom Smell Lab den Tisch fürs Proberiechen angerichtet. Die schweißgetränkten Pads stecken in durchnummerierten Gläsern, die Teilnehmer wandern um den Tisch und stecken ihre Nasen hinein. Manche Gerüche riechen süß, andere streng, einige leicht nach Parfum. Auf einem Zettel kreuzt jeder die Gerüche an, die er am liebsten mag.
Also es riecht sehr stark nach Schweiß und ich habe grundsätzlich eine feine Nase, deswegen finde ich das eher unangenehm, aber es ist lustig, also mal probieren.
Die experimentierfreudigen Teilnehmer schnuppern hin und her und notieren, welche Gerüche sie gut finden. Derweil sitzt Sheraz Khan schon am Computer und trägt die ersten Ergebnisse in seine Tabelle ein.
Number 5, 1, 6, 7.
Als die Tabelle voll ist, kippt Sheraz Khan die Matrix digital nach rechts. Er legt sie über die ursprüngliche Matrix und errechnet die Matches. Wenn 2 ihren Geruch gegenseitig mögen, dürfen sie sich kennenlernen. Teilnehmerin Jane hat den Zettel mit ihren Matches in der Hand und sucht nach Nummer 10 und 20. Und da stehen sie auch schon.
Do you have many matches?
3.
3 matches, okay, I've got 2.
Jane mag sowohl Rebeccas Geruch als auch den von Lukas. Lustig finden die 3. Sie haben wohl einen ähnlichen Geschmack. Das Trio macht sich auf die Suche nach der 27, die alle gut riechen konnten. Danach wollen sie noch einen trinken gehen. Künstlerin Clara Rawat will später per E-Mail nachfragen, was draus geworden ist.
We will see. Maybe there is a friendship, maybe there is a love story. We don't know.
Sehen und hören, das sind heute die wichtigsten Sinne. Schon als Kinder lernen wir, sie ganz gezielt einzusetzen. Der Geruchssinn kommt hingegen zu kurz, findet Clara Rawat. Dabei ist er doch ziemlich clever. Deshalb arbeitet Rawat an der Rehabilitation des Geruchs und hat schon Filmen über Schläuche die passenden Düfte eingehaucht. Was könnte noch aus der Partnersuche per Nase werden?
Well, it would be amazing if there would be like some little portable machines that would extract the scent.
Es wäre wunderbar, wenn es irgendwann kleine tragbare Maschinen gäbe, die den Geruch direkt extrahieren können, ohne Textil. Dann könnte man anderen Leuten kleine Fläschchen mit Luft schicken, die nach einem selbst riecht. Im Internet gäbe es dazu ein Programm mit einer riesigen globalen Datenbank. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann auf die Reise um die Welt macht, auf der Suche nach den Leuten, die man am liebsten riecht.
Davon sind wir natürlich weit entfernt.
Nicht mal im Kino oder in Games hat sich Geruch als dritter Sinn durchgesetzt. In den 50er Jahren floppte die Smell-O-Vision. In den Nullerjahren versuchten es Firmen wie DigiSend nochmal. Erfolglos. Für die Partnersuche könnte die Geruchsanalyse über Algorithmen natürlich sehr praktisch sein. Die Frage ist nur, ob sie wirklich besser werden kann und so viel Spaß macht wie diese kleine, hochintelligent programmierte Maschine, die wir schon haben. Mitten im Gesicht.
Anja Krieger war das, die das Berliner Smell Lab besucht hat. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Denn Breitband ist am Ende so. Es verabschieden sich
Markus Richter
und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Und passend zur Jahreszeit gibt es noch einen Autumn Waltz als melancholischen Abschluss, obwohl wir, Markus, ja meteorologisch schon Winter haben.
In der Tat. Der Autumn Waltz stammt von Derek Hinojosa aus Mexiko, der in den vergangenen Oktober kurzerhand zum Songtober erklärt und entsprechend jede Menge Songs in diesem Monat schrieb. Und einen hören wir jetzt, nämlich den Autumn Waltz. Tschüss.